At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Flaschen. Michael, darf ich gleich an dich übergeben?
Dankeschön, Lars.
Es hat nichts mit den Leserbriefen zu tun, Hörerbriefen, die gekommen sind, die sich über den, ich zitiere, Kasper beschwert haben, der einfach weniger reden wollte. Damit hat es nichts zu tun. Ich finde, jetzt ist auch mal Michael und Axel nach 30 Folgen auch mal an der Zeit, dass ihr ein bisschen mehr redet und ich zuhöre und nicke.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Michael Kuté. Entschuldigung. Also es gab eine Leserbriefverzeihung und die habe ich weitergeleitet. Also es gibt mehrere Leserbriefe immer auch über meine Wein-Consulting-Seite und das tut mir so wahnsinnig leid. Dann, ich leite das immer weiter, unvoreingenommen, und wer uns das geschrieben hat, hat auf jeden Fall unseren Moderator, unser Herz der Folge, Lars Haider, so ein bisschen beleidigt. Und das fand er nicht ganz so lustig. Aber er nimmt es auf, professionell in seiner Art und Weise, und wird also in Zukunft
nichts mehr sagen.
Dementsprechend mehr zurück. Aber ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und natürlich ist der Star, der heimliche Star tatsächlich unseres Podcasts, Axel Leonhard, an den Turntables, wie immer.
Danke.
Moin. Und sieht besonders gut aus heute, weil er eine neue Kamera hat. Und wir haben einen fantastischen Gast. Meine Frau sagt, das ist nicht so nett, wenn du immer sagst, so, wow, wahnsinnig charmant, immer nur, wenn es Damen sind. Wir haben auch einen sehr charmanten Herrn heute. Matthias Graf Lambsdorff ist bei uns. Lieber Matthias, herzlich willkommen.
Willkommen auch. Willkommen euch drei.
Ja, ausgezeichnet. Und die Idee war quasi, dass wir Weine probieren. Du hast nämlich ein oder mehrere Jacques Weindepots.
Ja, ich habe drei in Hamburg und ich habe mir mal gedacht, dass ich nicht die Weine nehme, die ich am besten finde, sondern die Kunden am besten finden, also die am besten bei uns ankommen. Und deswegen habe ich euch die zwei geschickt, die bei uns die Renner sind. Denn für mich ist halt wichtig, was die Kunden mögen. Was ich mag, kann ich ja nicht so übertragen auf den Kunden, sondern der Kunde sollte selbst entscheiden. Und das kann er bei uns natürlich perfekt, weil er bei uns fast 200 Weine ständig probieren kann. Die sind immer geöffnet.
Liegt es dann weit weg von dem, was du magst, was wir heute probieren?
Nein. Ich trinke nicht sehr viel Rotwein. Die stapeln sich bei mir immer, aber die Weißweine gehen schnell weg. Auch Riesling, wie der Lars dann gerade bei der letzten Sendung ja betont hat. Aber ich bin eigentlich ein Sauvignon-Freund. Und so die Loire-Weine, das sind so meine Weine.
Ich will mich nicht einmischen, aber du musst noch einmal kurz sagen, wenn man den Namen Graf Lambsdorff hört, da klingelt das natürlich bei uns allen. In welcher Beziehung stehst du, eine Beziehung zu Otto Graf Lambsdorff, zu Alexander Graf Lambsdorff, zu den politischen Lambsdorffs?
Otto ist mein Onkel, der direkte Onkel, Partner auch noch. Und Alexander ist mein Vetter, also der Vater von Alexander und meine Mutter sind Geschwister.
Wow.
Also, und hier in Hamburg gibt es ja auch einige, die in der FDP aktiv sind gewesen. Mein Bruder war mal Vorsitzender, ich war mal im Vorstand. Meine Frau war in der 5 Jahre in der Bezirksversammlung Altona, also alle irgendwo aktiv gewesen oder immer noch. Und Alexander ist, wir schieben immer einen nach vorne.
Und der ist gut, außenpolitischer Sprecher der FDP und in Europa, wo ist er jetzt, im Europaparlament, ne? Jetzt ist er im Bundestag, er war im Europaparlament und ist im Bundestag.
Er hat auch vorgeschoben für Corona, da hat er auch seinen Dienst geleistet.
Hat er Corona gehabt? Ja. Oh, aber alles gut, keine...
Ja, er sagt, es ist eine schwere Grippe, das war schon, aber das hat auch ein bisschen Nachwirkungen, denn man ist ja doch schlapp, aber es ist jetzt alles wieder okay.
Alles gut.
Darf ich dich gleich fragen, Matthias, wie bekommt man so ein Jacques Weindepot? Also geht man da hin und sagt, moin, ich bin der Matthias und ich hätte Lust auch so ein, also wie kommst du dazu?
Beide Seiten. Und damals war es so, dass... ich war 91, bin ich dazugekommen, also schon viele Jahre her. Und ein Freund von mir war Geschäftsführer von Jacques Und wir saßen irgendwie zusammen. Ich hatte gerade einen Bruch in einer Geschichte und wollte wieder nach Hamburg zurück. Und dann sagte er, dann übernimm doch Norddeutschland. Und zwar Norddeutschland, weil die ein Verpartnerungssystem angefangen haben. Es war vorher in eigener Regie. Ich glaube, es waren damals knapp über 40 Läden. Und die waren in Eigenregie und die wollten das aber verpartnern. Weil ist klar, wenn der Partner für sich selbst arbeitet vor Ort, ist eine größere Erfolgsaussicht besteht, als wenn man als Angestellter dort ist. Das hat sich auch bewährt in der Zeit. Und ich war in dem Umbruch und habe erstmal ganz Norddeutschland gehabt. Aber rechnerisch war es dann, Flensburg oder Lübeck zu nehmen, mit der Überwachung, mit der Distanz war das nicht möglich. Deswegen habe ich mich dann auf Hamburg konzentriert, hatte dann 7 und dann wurde immer wieder hin und her getauscht. Ich hatte das Größte in Deutschland, in Ostdorf. Das ist heute nicht mehr ganz das Größte. Es sind ein paar andere, die haben mich überholt, weil auf der Meile da in Ostdorf sind mehrere entstanden und Konkurrenz ist natürlich so, dass da auch einige abwandern. Aber wir sind immer noch in Ostdorf, das eines der Ältesten, das 5. und ein relativ erfolgreiches, sehr gemütliches Ding. Ich weiß nicht, ob
okay.
Da war einer mal da?
Ich leider noch nicht.
Ich war da. Ja, habt ihr Schloss Johannesberg jetzt bei dir?
Nein, aber das müssen wir natürlich seit der letzten...
Ich suche Schloss Johannesberg in Hamburg. Ich weiß, wo es es gibt. Bei dem Mann mit dem lustig gemusterten Hemd. Aber du bist der Einzige, Michael, der Schloss Johannesberg in Hamburg verkauft?
Glaube ich, also auf überhaupt keinen Fall. Nur was mich auch überrascht, dass auf diesen Wein, auf diesen Gelblack, den wir vorgestellt haben, ich so viele Infos und Kommentare bekommen habe über sämtliche Kanäle. Also damit habe ich also einmal gemerkt, wie viele Menschen wir damit ansprechen und wie viele auch wir inspirieren. Weil ganz viele geschrieben, Gott, ewig nicht getrunken, habe ich mir jetzt gekauft. Einer hat es bei der Metro gekauft. Ja, okay. Keine Ahnung. Und von daher ist das schon toll und zeigt auch immer wieder, dass das, was wir hier machen, tatsächlich Menschen erreicht und Menschen inspiriert. Und das ist natürlich mega cool. Und deswegen freue ich mich, Matthias, heute umso mehr. Und dann steigen wir auch gleich ein, weil das gab es oft auch, dass uns unsere Hörer gesagt haben, Mensch, ihr macht immer so ganz spezielle Weine, so kriegst du schwer oder ist eh schon ausverkauft, bevor das überhaupt auf den Markt oder ist eine private Selektion. Und heute haben wir aber Weine, die quasi... Die gibt es in allen Trucks Weindepots, also jetzt keine.
Wir haben jetzt, es gibt inzwischen über 320 Depots in Deutschland, okay. Und es gibt es in jedem Depot.
Das okay.
Wir haben so ein Prinzip, dass wir sagen, wir haben ein Basissortiment und dann haben wir jedes 2 Wochen Aktionsweine. Das ist nicht so zu denken, dass die nun Aktionsweine vom Preis her sind, sondern einfach von der Menge her. Wir können, weil wir relativ groß sind, nicht jeden Wein aufnehmen, sofort Sortiment, weil einfach die Menge nicht da ist. Und dann nehmen wir eine gewisse Menge, für 2 Wochen reichen die. Und wenn die sehr erfolgreich waren und die Kunden gesagt haben, der schmeckt, dann kommen wir im nächsten Jahr wieder und haben die doppelte Menge. Und so kriegen wir genau heraus, was der Kunde eigentlich will.
Womit fangen wir an, Michael?
Ja, wir fangen mit einem Grauburgunder an. Matthias, eine meiner Lieblingsrebsorten in Deutschland.
Das ist. Ja.
Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich war, und das ist mir ein bisschen unangenehm, in meinem Leben noch in keinem Jacques Weindepot. Das hat ganz viele Gründe, aber es ist auf jeden Fall kein Arroganzgrund, sondern es hat sich nicht ergeben. Und deswegen bin ich sehr gespannt, Matthias. Und ja. Also wir starten mit dem Grauburgunder.
Der Winter. Grauburgunder Winter.
Ja, das
passt ja. Ja. Aus Rheinhessen. Kostet?
7,10 Euro.
7,10 Euro, Axel.
Ja.
Ja, das ist ihr teuer, habt, ne? Ja.
Übrigens, Michael, weißt du übrigens warum? Ja. Weißt du, ich habe jetzt nochmal die Folge mit Schloss Johannesberg angeguckt. Wir haben noch nie einen Wein so abgefeiert. Wir haben es so gefeiert, diesen Gelblack. Wir sind durchgedreht.
Ich war ein Riesling-Fan, der ist ja kaum zu überbieten.
Ne? Vor allen Dingen für den Preis. Also das muss man. Jetzt geht schon wieder los. Jetzt bestellen schon wieder alle. Der ist ja bald. Sag mal, und da hat wir haben das jetzt. Meine Frau hat das bestellt. Da gibt's auch den feinherben Gelblack. Gleicher ja. Preis, gleicher. Mhm. Ja. Deutlich süßer natürlich, aber auch. Hast du den schon getrunken?
Habe ich noch nicht getrunken. Nein. Aber wir haben heute auch einen feinherben Wein. Das ist nämlich spannend. Dann kannst du mal nebeneinander probieren. Aber der Wein kostet 7,10 Euro bei euch. Das heißt, das ist ja die Hälfte vom Gelblack ungefähr. Ja. Und da bleibt euch trotzdem noch was übrig oder geht das einfach nur über die Menge? Aber ja. Ich will eigentlich noch gar nicht über den Preis reden. Lass uns erstmal kurz den Wein probieren.
Genau. Wir haben im Prinzip, dass jeder nochmal 3% auf ein extra Konto bekommt. Wenn er hier was den kauft, dann hat er ein extra Konto. Wir haben eine Kundenkarte mit einer Akzeptanz von fast 90%. Dann bekommst du das auf deine Karte gutgeschrieben und kriegst am Jahresende dann Bonuspunkte.
Mhm. Es ist, was, Leute, was riecht ihr?
Was?
Schwer.
Oh, ich rieche ein bisschen Mirabelle.
Ja, Mirabelle, genau. Ja. Aprikose.
Ich finde, es riecht schon, es riecht ein bisschen süß. Also es riecht schon sehr...
es riecht, ich finde, es riecht... Gibt's nicht. Gibt's nicht.
Nein, weißt du, doch, weil, wisst ihr, wie das riecht? Wie
so ein, auf einmal?
Wenn du so eine eingelegte Aprikose, so eine Konservendose, weißt du, die du so aufdrehst und dieser Saft da, dieser, in dem das eingelegt ist, so riecht es ein bisschen. Wie dieser, ja, dieser wenn du so eingelegte, ja.
Aber du hast recht, es riecht, es ist tatsächlich, es riecht ein bisschen süß. Es riecht so, als wenn du manchmal, es gibt so, ich weiß nicht welche, aber so eine Tüte aufmachst mit so Weingummi. Und dann riechst du da so rein. Das hat sowas davon. Aber es riecht auch ein bisschen, es riecht auch frisch. Es ist jetzt nicht, es ist richtig.
Noch andere Ahoi-Brausen.
Nein, du hast es ja wirklich gehört. Du hast es ja.
Ich habe Ahoi-Brause auch hier.
Wir dürfen vorher nicht wissen, was der kostet. Dann bin ich mal vorbelastet.
Hm. Ja, bist du vorbelastet. Ja, machen wir nicht mehr. Blend das mal aus.
Aber ich glaube, Aprikose, wenn es schmeckt, sehr stark. Mirabelle, ist es nicht das gleiche, Mirabelle und Aprikose?
Nein, ja. Die Aprikose hat so eine etwas braure Haut.
Stimmt, und Mirabelle so ein bisschen glattere. Ich glaube.
Ist auch so ein bisschen Zitrus drin, oder täuscht das? Ja.
Du, aber soll ich was sagen? Für einen Grauburgunder?
Grauburgunder, ja.
Nee, aber ernsthaft, ja. Für einen Grauburgunder, ich finde Grauburgunder ist ja, da hast du uns ja auch alle versaut, aber Grauburgunder ist in der Regel, das ist es, der gefällt mir. Oder, Axel?
Ja, irgendwie nicht so. Aber finde ich, aber ich sag ja, ich weiß jetzt, dass es jetzt kein teurer Wein ist und vielleicht bin ich deswegen irgendwie vorbelastet. Ich finde ja so ein bisschen, hat viel Säure oder nee, vielleicht ist es gar nicht viel Säure, aber irgendwie ist die Säure ein großer Geschmacksanteil. Ich finde, sie ist relativ dominant.
Ja, das liegt vielleicht auch noch ein bisschen am Jahrgang 2019, der einfach in der Regel ein bisschen mehr Zug hat. Aber ich glaube, was nämlich ist, warum solche Weine so funktionieren, ich verstehe es auch komplett. Von 100 Leuten sagen wahrscheinlich 99 wunderbar, schenk ein. Weil es nicht zu viel Frucht hat, es hat nicht zu viel Zucker, es hat nicht zu viel, es ist so, es tut nicht weh. Ja, und das ist auch gar nicht schlimm. Aber wenn du dann nur noch solche Sachen trinkst, ganz generell, und dein ganzes Mindset nicht mehr geöffnet ist, sondern du sagst, ich mache das, ich probiere nichts, was irgendwie anders, damit bin ich fein, ich nehme so einen Grauburgunder, da weiß ich, was ich mich erwartet, nämlich relativ wenig, also relativ wenig extrem in irgendeine Richtung. Und deswegen funktioniert es einfach so gut, weil es eine Bank ist, weil die Menschen eben, woher sollst du es erkennen vom Etikett, da haben wir schon oft genug gesagt, und so ist es hier auch. Und das ist auf jeden Fall gut gemacht. Ich glaube schon, dass der Wein nicht die Tiefe hat, wie ganz viele Weine, die wir so verkosten hier. Ja? Aber das muss ja irgendwo auch, gibt es ja einen Grund, warum Weine 7 oder 14 oder 30 kosten. Nicht immer ist es...
Acker hat mal gesagt, es gibt keinen Grund, warum ein Wein mehr als 20 Euro kosten muss. Mhm.
Okay. Wer hat das gesagt?
Parker.
Ach so. Mhm. Ah, Park, okay.
Aber schon ein bisschen her.
schon 40 also Jahre heißt, her. Das heißt, dass diese ganzen hochpreisigen Weine eigentlich, man zahlt nur für das Image?
Fantasie, hat er gesagt. Über 20 Fantasie.
Ah, ich habe vom Winzer gehört, 35 Euro ist so die teuerste Flasche, der teuerste Grund und so weiter. Das ist so das Maximum, was der Wein kostet. Und danach ist Angebot und Nachfrage, klar. Aber wenn du so manche Hänge anschaust, wie oft da Winzer reingehen müssen, wie kompliziert das ist, wo du überhaupt nicht mit Maschinen machen kannst, wenn du da die Stunden pro Mitarbeiter runterrechnest, dann kommst du einfach auch auf sehr, sehr hohe Werte, weil eben vor allem die Manpower das Geld kostet. Wenn du da mit deinem Vollernter durchradieren kannst, ist wurscht, passiert nichts. Ja. Aber wenn da wirklich Menschen 6-7 Mal während einer Lese reingehen und immer wieder nur die besten Trauben rauszunehmen, das ist einfach auch teuer dann.
Ja, und der Preis des Bodens, der natürlich auch unterschiedlich ist. Wenn du über die Champagne und im Burgund, da gehst du nur 10 Kilometer ins Burgund von der Champagne. Im Burgund hast du ein Cremant, Der hat den gleichen Boden, gleiche Wetter, gleiche Trauben und hat einen anderen Preis. Das liegt natürlich auch daran, dass die Champagnerböden einfach teurer sind, wenn du investierst. Mhm.
Ja, also ich würde sagen, jetzt, wenn ich diesen Wein habe, würde es mich relativ schnell langweilen. Also wenn ich jetzt zu zweit so eine Flasche austrinke, dann weiß ich eigentlich beim ersten Schluck schon, was mich erwartet. Und das ist ja mein Hauptkritikpunkt an dem Grauburgunder gewesen. Ich glaube, dass du genauso keinen Schädel davon hast wie von ganz vielen anderen Weinern. Das ist gut gemacht. Ich kenne das Weingut Winter nicht. Es muss ja relativ groß sein, wenn ihr sagt...
Ja, das ist ein guter Winzer, der das macht.
Okay.
Aber das Entscheidende ist ja, wenn du den dann getrunken hast und sagst, die eine Kiste nehme ich mit, kommst du wieder und sagst, ich will was anderes haben, dann haben wir 120 geöffnete Flaschen, die du durchprobieren kannst. Das ist ja der
geöffnet.
Geöffnet. Geöffnet.
Wie macht ihr das denn? Also wie lange?
Aufmachen einfach, ja, so drehen.
Du wolltest nicht so viel
gar nicht
so einfach, Lars. Ja, nee, aber wie lange habt ihr den offen da stehen?
Wir haben die Weißweine 3 Tage offen und die Rotweine 4 Tage und dann werden sie weggeschmissen.
Wow, okay. Aber muss ja auch wer bezahlen. Das heißt, in den 7,10 €, da muss ja trotzdem noch genug Musik drin sein, auch für euch, ne? Ehrlicherweise.
Ja, geh mal in einen anderen Weinladen, dann kriegst du meistens, bezahlst 11, kriegst 12 und so. Das ist ja alles kalkuliert. Das haben wir das berechnet und der Winzer beteiligt sich auch. Und wir rechnen ungefähr mit 3% Verkostungsrate.
Okay. Das heißt, 3% eurer Weine, die ihr habt, werden im Geschäft ausgetrunken. Die könnt ihr nicht verkaufen. Ihr könnt also nur 97% verkaufen.
Weggeschmissen.
Weg. Genau. Kannst etwas lauter noch sprechen.
Du musst etwas lauter sprechen, genau. Ich habe schon gedacht, ich höre so schlecht. Okay, Leute, aber bevor wir jetzt hier dann, Michael, werden wir eh nicht überzeugen vom Grauburgunder. Dann nehmen wir den Sauvignon Blanc, weil Matthias ja Sauvignon-Fan ist. Ja. Und das ist ein Sauvignon, wir sagen jetzt nicht, der heißt, ich kann es nicht aussprechen, Michael, wie heißt der?
Fumé Blanche.
Fumé Blanche.
Genau.
Französisch.
Ja. Fumé Blanche.
Von Lurton. Kennt ihr vielleicht André Lauton, einer der großen Winzer in Frankreich, das hat eine der Söhne. Beide Söhne sind Flying Winemakers, die sind in Argentinien überall unterwegs und die haben den auch gemacht. Ich bin mal gespannt, weil berücksichtigt immer, ich finde es immer wichtig zu berücksichtigen, Preis-Leistung.
Aber ich glaube, wir wollen noch nicht über den Preis reden.
Nein, wir können jetzt nicht alles...
Nee. Okay, wo der genau aus Frankreich herkommt, das weiß ich nicht, ne, oder?
Doch, aus von der Loire.
Okay. Steht aber so jetzt quasi eigentlich nicht drauf.
Müsste ich nochmal nachgucken.
Ja. Ist jetzt auch gar nicht dramatisch, aber soll nur heißen, was ja, es steht nur Vin de France drauf, auf dem Etikett. Und 11,5 Alkohol, also sehr leicht. Und vorne steht der Jahrgang drauf, okay.
Ich auch mitgebracht, weil ich euch dann gleich noch eine andere Geschichte dazu erzähle. Probier das mal.
Ist denn, wenn du die beiden Weine hernimmst, was verkaufst du mehr, Grauburgunder oder Fumé Blanche?
Grauburgunder.
Sehr okay. Okay. Aber also mit Abstand?
Ja, mit Abstand.
Okay.
Das ist der alte Satz, Michael, da müssen wir uns auch schon gewöhnen, der Fisch muss dem Angler schmecken.
Ja, das hundertprozentig. Deswegen ist es heute so extrem spannend, weil jeder kann irgendwo in Deutschland in so einen Laden gehen und das nachempfinden, dass wir müssen mehr über die Weine sprechen, damit wir die Leute da mitnehmen.
Ja, aber ist natürlich dann erschütternd, wenn du hast dann so einen Wein und da wird jetzt ja nicht der Grauburgunder wurde jetzt gerade nicht abgefeiert. Axel aber zuckt ein bisschen bei dem Sauvignon Blanc, der schon mal typisch, kann man sagen, auf jeden Fall wie ein Sauvignon Blanc riecht, anders als der Sauvignon Blanc aus Slowenien, den wir vergangene Woche hatten. Und der auch wirklich, muss ich nochmal sagen, Michael, ich versuche mich auch so ein bisschen jetzt ranzuschleimen, brillant war. Wirklich brillant. Insgesamt, wie ihr beide einfach brillant seid, in einer Art zusammen, trotz eines
so dominanten... Erinnern,
trotz eines
so dominanten... Das ist so lange her, du hast dich so entwickelt, Lars, ich freue mich total.
Wahnsinn. Ich freue mich, ich hab richtig ein bisschen Tränen in den Augen, das kann ich so sagen. Sauvignon Blanc, Axel, Axel weint.
Ich glaub, ja. Axel, ja? Ich kann es nicht fassen. der schmeckt mir auf jeden Fall besser. Ja, der schmeckt mir gut. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ich muss noch mal trinken. Ja, vielleicht, weil es ein besseres Zusammenspiel zwischen Frucht und Säure ist, habe ich das Gefühl.
Das ist ja gewesen von Paris. Ne? Die Loire-Weine waren ja Sancerre, Puy, Fumé und so. Das waren ja die Kneippweine, die immer teurer wurden. Aber jahrelang oder jahrzehntelang waren das die Weine, die in Paris sehr, sehr guten Absatz fanden.
Du bist auf einmal total laut geworden. Das gefällt mir übrigens sehr gut. Lag das daran, dass die ganze Zeit irgendwie... Okay, genau, sehr gut. Also Axel, du magst ihn. Ich muss sagen, das ist so ein Wein, den trinke ich und habe schon vergessen. Darf ich überhaupt sagen? Habe ihn leider schon vergessen.
Ja?
Ja.
Also die Nase ist natürlich betörend aromatisch, ohne dass sie zu laut ist, finde ich. Das ist schon mal durchaus angenehm. Was du hast, Lars, glaube ich, liegt auch daran, dass der Wein sehr, sehr leicht ist. Also der hat nicht diese große Länge, aber ich glaube, der ist so ein eisgekühlter, unkomplizierter Sommerwein, sage ich jetzt mal. Vor allem für die warme Jahreszeit. Etwas, was...
Die Loire gerne mögen. Das hat diesen Loire-Ton. Du kannst das ja uns noch sehr dagegen halten, aber...
Sag mal, also es steht ja nicht Loire drauf, nicht, dass ich jetzt drum reiten wollen würde. Und wenn es nur von der Loire käme, glaube ich, würde ich das immer draufschreiben, weil das natürlich schon etwas verkaufsfördernder ist, als wenn da nur France draufsteht. Und natürlich ist, vielleicht ist es auch großteils dann auch so. Aber wenn du jetzt alleine das Loire-Tal hernimmst und da steht Sancerre drauf und beim anderen steht eben nicht Sancerre drauf und die beiden trennt einen Wanderweg, dann kann der Sancerre bestimmt 30% mehr kosten, nur weil Sancerre draufsteht. Obwohl das ist, was du gesagt hast, die gleichen Böden, die gleiche Rebsorte, da kann nichts anderes sein, aber das kennen die Menschen und deswegen kaufen sie lieber dann auch den teuren, weil da Sancerre draufsteht und sie sich besser fühlen dann.
Michael, wo du gerade dabei bist, würde mich interessieren, Sancerre, was ist das Geheimnis? Warum reden immer so viele vom Sancerre? Hatten wir schon mal einen in diesem Podcast? Ich glaube nicht. Was ist Sancerre? Was ist das? Ist das eine Rebsorte auch? Ja.
Nein.
Die Rebsorte ist Sauvignon Blanc und Sancerre ist nur die Region.
Hier sind zwei Trauben drin. Sauvignon Gris ist hier noch drin. Aber Sancerre ist ein reiner Sauvignon Blanc, genauso wie der Puy Fumé.
Genau. Kommen aus dem Loire-Tal, aber das sind eben Gemeinden, die quasi das geschafft haben, dieses Renommee so international zu gestalten, dass die Leute gar nicht wissen, was ist in einem Sancerre drin. Jetzt unsere Hörer wissen das, es ist ein Sauvignon Blanc drin, aber die einfach das geschafft haben, das zu einer Marke zu machen. Ja, Puy Fumé, so wie Rioja, da wissen viele auch nicht, dass Tempranillo drin ist, oder vielleicht glauben manche, die Rebsorte ist Rioja, weil es einfach so stark vermarktet wurde. Ne? Von daher.
Ich möchte hier von mir was erzählen.
Und zwar, ja, Matthias, ja, genau. Was ist das?
Das ist ein Belgian Box. Habt ihr das schon mal gesehen?
Man muss es beschreiben. Axel, beschreib es mal.
Ich sehe es nicht.
5 Liter.
Ah, Karton. Ein Lourdes-Karton.
So. Die Aufbewahrung, wir haben uns ja alle auch gesträubt gegen einen Schraubverschluss. Habt ihr wahrscheinlich vor ein paar Jahren auch gesagt, nie, kommt nie. Heute ist das gang und gäbe. Da sind wir unglaublich führend in der Variation. Auch wir haben unheimlich viele Weine in dem Bag-in-Box-System. Da drin ist eine Folie, der Wein ist unter Vakuum, man zapft den Wein, es kommt kein Sauerstoff hinzu, deswegen kannst du den ohne Probleme wirklich ohne Probleme 3 Monate lang trinken.
Der ist in einem Plastikbeutel, damit ich es verstehe.
Das ist eine Folie, die hier drin ist. Du zapfst aus der Folie mit einem Zapfhahn, den du hier rausziehst und zapfst dann deinen Wein. Das ist gerade für Leute, die entweder größere Veranstaltungen haben oder aber, wenn du nicht immer eine Flasche trinkst, weil du allein zu Hause bist, immer ein Glas abends trinken, ist natürlich ideal.
Aber darf ich das sagen, das ist für mich sozusagen der Inbegriff eines billigen Weins. Das erinnert mich dann so auf als ich ganz, ganz früher noch mit Kreuzfahrtschiffen gefahren bin.
Das kannst du wirklich nicht, das ist ganz anders. Hier ist genau der gleiche Wein drin wie in der Flasche.
Ja, okay. Aber ist das nicht von der Lagerung, denkt man, wenn der vom Plastik umgeben ist, denkt man so, ich würde jetzt auch kein Wasser aus einer Plastikflasche trinken. Darf ich das sagen?
Wir probieren ja viele tausend Weine jedes Jahr in weißen, ganz schlichten Probierküche. Und wir testen die chemisch, wir testen die sensorisch. Da ist genau das gleiche drin wie im anderen. Aber jetzt das Entscheidende ist vielleicht auch, pro Liter umgerechnet kostet das in dieser Verpackung, die auch vielleicht ein bisschen ökologischer ist noch, 3 Euro weniger der Liter.
Okay. Trotzdem würde ich mir, Michael, ich stelle mir jetzt vor, eine Hanselounge, guten Tag. Vielleicht falsches Kriterium. Ich würde mir nie so einen 5-Liter-Beutel. Aber vielleicht ist es auch falsch.
Geh mal wieder, wenn wir wieder ins Theater gehen können.
Ja.
Stellst du dich doch immer in die Reihe und wartest und wartest und wartest und kommst nicht dran und hast meistens nichts gekriegt. Weil die Flasche erst aus dem Keller holen, öffnen, in das Glas packen und dann kriegst du dein Glas. Ich habe immer auch im St. Pauli Theater denen immer gesagt, Leute, nehmt mal sowas, zapft, wenn die Glocke klingelt wegen der Halbzeit und gießt dann ein, dann habt ihr das Dreifache verkauft. Das ist die gleiche Qualität. Es ist nicht für die Hansel Lounge mit dem Essen und dem, da wird das, der Weiner kredenzt. Das ist ja was anderes. Aber wir haben hierzu Karaffen, die genau in den Eisschrank passen. Und wenn du mehrere Leute hast, ist das keine schlechte Variante.
Mhm. Also ich finde, ich weiß, dass es auch, also es ist hier nicht so verbreitet, ehrlicherweise, Matthias, muss man sagen. Das ist in Skandinavien ein bisschen anders. Also auch Winzer wie Dönhoff machen Back-in-Box für Skandinavien zum Beispiel.
Tatsächlich?
Und da werden Kühlschränke zum Beispiel in Schweden verkauft, die genau solche Fächer haben, dass du das genau reinschieben kannst. Ne? Also du machst den Kühlschrank auf und hast dann immer dein Back-in-Box dann drin. Was schon, klar, du brauchst, wenn da 5 Liter drin sind, sind das ja über 6 Flaschen. Das heißt, du brauchst du nicht, dass nur das einmal hast den Müll nicht hinterher, musst nirgendwo hingehen. Es ist ökologisch bestimmt sinnvoll. Und vor allem, es hält, es ist dunkel, ja, es hält dicht. Wenn du den Zapfhahn wieder zumachst, bleibt das safe. Das System ist so, dass da kein Sauerstoff dazukommt, richtig? Ja, das kannst du wirklich über mehrere Tage eben auch trinken. Das Hauptproblem ist nur das Imageproblem und natürlich, dass du in einem Restaurant am Tisch, wenn du eine Flasche Wein bestellst, natürlich nicht sagst so, wir hätten jetzt gern mal einen Kanister oder wir hätten gern mal einen Karton.
Machst du aber könnte man nicht das mit offenen Weinen machen?
Das könnte man auf jeden Fall mit offenen Weinen machen, wobei wir schon versuchen, die Weine am Gast auch einzuschenken, auch die glasweisen Weine und auch mal probieren lassen, dass der Gast dann weiß, überhaupt mag ich das, bevor er ein ganzes Glas einschenkt und der Gast will das eben gar nicht trinken.
Also, kannst du ja mit dem Schlauch kommen. Das.
Ja, da von hinten, wie so im Fußballstadion, ne, wo über den Kopf der Schlauch. Ich finde das schon nicht verkehrt, auch das mal zu zeigen, dass es gibt und dass es eigentlich gar nicht so doof ist. Man würde eher sagen, aber Matthias, nicht so quasi, dass du, wenn du nur jeden Abend ein Wein trinkst, sondern man denkt, das ist eher der, der jeden Abend so 5 Liter Wein trinkt, so ungefähr, der braucht dann eben schon diese Größenordnung in seinem Kühlschrank. Ne?
Nein, weil das ist natürlich für ein Restaurant auch nicht schlecht, weil wie oft, du kennst es ja auch, ich habe ja auch ein Restaurant noch, das habe ich jetzt verpachtet, da haben wir natürlich immer den Wein stehen gelassen und du musst sie dann nach 3, 4, 5 Tagen musst du sie wegschmeißen. Das ist auch finanziell natürlich ein Vorteil, wenn du nie was wegschmeißen musst. Und viele kaufen, bestellen offenen Wein, kriegen den Karaffen, dann kannst du natürlich sowas gut nehmen.
Ist klar. Was kostet die Flasche jetzt von dem Sauvignon Blanc?
6,70 Euro.
Gut, das sind einfach andere, das ist alles halb so teuer wie das, was wir sonst Minimum hier haben. Wir sind gehen ja gerne mal auch in 40, 45 Euro hoch.
Wie würdet ihr den Wein denn beschreiben? Also wie riecht er für euch und wie schmeckt er? Was ist da drin?
Also ich habe so ein bisschen Limette auch jetzt hier und ein bisschen so weiße Blüten. Ja,
Was sind weiße Blüten?
Ja, alles, was blühend weiß ist, vielleicht so ein bisschen Holunder zum Beispiel, ja, wenn du das siehst, ne? oder Pfirsichblüten, ja. Ja. Also es geht schon auch in diese Steinobstrichtung, vielleicht ein bisschen Quitte. Ja.
Apfel.
Der Wein ist sehr duftig, was er schon ist, das hat Lars auch gesagt, du zählst bis 3 und ist weg. Das ist aber auch natürlich ein sehr leichter Wein und Alkohol ist ja nun immer auch Geschmacksträger. Und da diesen Mittelweg zu finden, und ich finde, er hat nicht wahnsinnig viel Spannung. Ja, also er hat nicht jetzt so irgendwas Packendes oder wenn du den Mund hast, ist kein Moment, wo du denkst, wow, was ist hier los oder so. Da musst du aber auch sagen, hey, wenn du die Flasche kaufst, dann hast du einen sehr ordentlichen Sauvignon Blanc, das finde ich wirklich, und gibst nochmal doppelt so viel aus wie der Durchschnitt der Menschen in Deutschland.
Und die Leute also mögen es, weißt du, und die Leute mögen es, wenn das die beiden meistgekauften Weine sind in den Geschäften von Matthias, die Leute mögen es ja. Sind wir dann irgendwie ein bisschen komisch, dass wir sagen, geht?
Wir beeinflussen die nicht, wir beraten die auch nicht. Wir fragen, wozu willst du den Wein haben? Willst du ihn, welchen Wein, um herauszufinden, was trinkst du sonst immer? Willst du Rot oder Weiß? Hast du eine Präferenz für ein Land? Hast du eine Präferenz für eine Traube? Und dann lassen wir ihn probieren. Die Entscheidung liegt dann beim Kunden. Das heißt, wir sind gar nicht verantwortlich, wenn er diesen Wein nimmt. Das beruhigt uns und auch den Kunden natürlich, weil er sagt, ich kann das aussuchen. Wenn jemand nur berät und er ist zu Hause und trinkt dann den Wein, sagt, was hat denn der eigentlich mir da gesagt? Ja. Dann schmecke ich ja total anders. So ist es natürlich viel einfacher für uns.
Aber was für eine Rolle spielt der Preis dabei? Also sagen die Kunden von vornherein, ich hätte gern also pro Flasche nicht mehr als 10 Euro oder?
Wir haben, der Durchschnittspreis bei uns liegt so um die 6, 7 Euro. Das heißt oben und unten.
Mhm. Okay, aber verkauft ihr nicht auch Weine für, ich weiß nicht, 40 Euro oder sowas?
Ja, haben wir auch.
Okay, aber ist das so, dass die Kunden dann, also wie preisbewusst sind die Kunden bei euch?
Kommt sehr darauf an. Also wir haben Weine, die auch sehr, sehr, sehr hochpreisig sind, die wir aber nicht verkosten. Nur dann, wenn wir das Gefühl haben, wirklich, da ist ein Interesse da. Bei uns ist es natürlich schon so, dass auch Leute kommen und einfach ein bisschen trinken und dann möglichst eine halbe Flasche kaufen.
Gibt es Leute, die kommen und gar nichts sagen, ich probiere mich mal durch, 10, 12 Weine und dann sagen, nee, irgendwie war nichts dabei. Ja, ich komme später nochmal wieder.
Ich habe noch vor 20 Jahren eine Firma aufgemacht. Und mal bei Jacques warst, siehst du die ganzen kleinen Schweinereien, die es da gibt, Lebensmittel. Also Nudeln, Reis, alles so Spezialitäten aus Italien, Frankreich und Spanien. Hast du es mal gesehen?
Ja.
Das kommt alles von einer Firma, die ich 94 aufgemacht habe mit einem Partner. Und wir beliefern alle Jacques und auch viele andere Läden noch. Und da machen wir auch Verkostung. Samstag gibt es dann bei uns Käse und Brot. Wir haben ein Brot, da kommen die Leute rein, die sagen, Wein wollte ich heute gar nicht, weil das ist so ein spezielles Schweizer Brot. Und die frühstücken dann bei uns. Die frühstücken, trinken das dabei und gehen dann nach Hause. Und da habe ich auch eben erlebt, dass einer dann eine Marmelade, die runtergesetzt war, noch gekauft hat. Aber das war auch alles.
Gibt's. Und das ist bei Wein auch so? Weil das ist ja ein sehr direkter Kontakt, wenn man damit so mit Weine probiert. Und das ist dann ja peinlich, wenn man sagt, nee, ich könnte das gar nicht. Nee, irgendwie ist da nichts dabei, wissen Sie. Also ich gehe noch mal zu Rindchens Weinkontor schnell und probiere da noch mal weiter.
Aber bei den vielen Weinen, die wir haben, da muss er schon zu Rindchen wanken und nicht gehen.
Okay. Sag mal, wollen wir die Fragen, es gibt ganz viele Fragen der Hörerinnen und Hörer. Die Hauptfrage haben wir schon beantwortet. Welche Rebsorten verkaufen sich am besten? Grauburgunder, hast du gesagt?
Riesling. Ah. Ja, Riesling auch. Riesling ist da auch ziemlich trendig. Wir haben auch viele deutsche Weine, Riesling. Grauburgunder zurzeit, Weißburgunder, Sauvignon. Ich glaube, Chardonnay ist nicht so gefragt.
Okay.
Der ist für viele, aber dann gibt es die Ruedas, laufen da so eine Verdejo-Traube in Spanien. Jetzt bin ich bei den Weißen. Ne? Mhm.
Was wird sich denn, das schließe ich an, was verkauft sich denn insgesamt besser? Kaufen die Leute mehr Weißweine oder mehr Rotweine?
Das ist jahrgangsabhängig. Jetzt kommt der Rotwein wieder mehr.
Okay, also im Herbst kaufen die mehr Rotweine?
In dem ganzen heißen Sommer wird der Rosé auch läuft sehr gut. Ich habe übrigens mal erlebt, dass ein Franzose, ich stand daneben, sich ein Rosé gemacht hat, indem er einen Rotwein, einen Weißwein, die auf dem Tisch, wir waren da eingeladen, genommen hat und gemischt hat.
Gesetzlich erlaubt.
Was?
Es ist gesetzlich erlaubt. Also so darf man Rosé produzieren.
Du hast gesagt, jetzt trinke ich ein Rosé, dann einen schönen kleinen Wein, einen roten dazu. Und die Franzosen haben natürlich ein anderes. Die haben ja schon, die Kinder kriegen ja schon was.
Ja. Bei uns, bei Michael auch, eigentlich, oder?
Oh, sie sollen auf jeden Fall reinriechen und sie haben auch selber das Interesse einfach.
Braunburgunder trinken die bei dir.
Braunburgunder, du kennst dich aus, Axel, du kennst dich aus, ja. Also ist das ich glaube,
hier?
Das ist ein roter dann, ja, aber wir trinken vorher noch den anderen Weißen.
Ist ja eigentlich groß geworden mit Wodka. Wir haben ja 600 Jahre im Baltikum gelebt und da wurde dann Wodka getrunken. Da gab es Wein noch nicht.
Lass uns noch schnell die Fragen abhangen. Ich habe gesagt, also die Rebsorten haben wir gesagt, Grauburgunder, Riesling, Sauvignon. Im Herbst werden mehr Rotweine verkauft, ist klar. Interessante Frage, wie viel des Preises bleibt eigentlich beim Winzer, fragt ein Hörer. Kann man das so pauschal sagen, Michael?
Matthias? Ich weiß nicht, Matthias ist, glaube ich, der bessere Ansprechpartner. Jetzt haben wir ja einen Experten aus dem Bereich.
Also
prozentual vielleicht?
Ja. Ungefähr die Hälfte von dem Preis, den ihr da seht, bleibt beim Winzer.
Beim Winzer. Und das gilt das für alle? Also auch wenn eine Flasche 45 Euro kostet, bleibt die Hälfte beim Winzer?
Nee, ich glaube, da müsste ich mal meinen Freund fragen, der die Gastronomie macht, Oliver Thieme. Aber ich glaube, je höher, desto weniger prozentual. Das schätze ich mal an.
Also je mehr bleibt dann beim Handel oder bei dem Gastronom?
Da bleibt beim Handel bei mir. Das liegt ja auch länger. Das ist nicht so einfach zu verkaufen.
Wie
so.
Stimmt. Wie ist es, Michael, wie ist es in der Gastronomie? Wie viel bleibt denn beim Gastronom übrig? Ist das gleiche Verhältnis?
Nee, natürlich muss das höher sein, weil wir ja, sag ich mal, es ist ja so, wenn du jetzt eine Flasche Wein, wenn zwei Gäste im Restaurant eine Flasche Wein den ganzen Abend trinken und ich und die Flasche Wein kostet 3,50 und ich verkaufe sie für 7, sag jetzt mal, und die 3,50 Euro läuft der Mitarbeiter den ganzen Abend rum und der Strom brennt und das Licht brennt und die Kerzen brennen nieder und die Musik, die Lala läuft im Hintergrund und die GEMA wird bezahlt und so weiter für 3,50. Aber wenn ich jetzt einen 6er Karton mitnehme in einem Weingeschäft, ja, und jemand drückt mir den in die Hand, klar, ich muss die Immobilie auch bezahlen, aber ich habe es gleich mal 6, ja. Von daher ist das schon so, dass in der Gastronomie da die Aufschläge deutlich höher sind. In der seriösen Gastronomie ist es wirklich vorbei, bei höherwertigen Weinen irgendwie einen Faktor dahinter zu hängen, mal 3, mal 4, mal 5. Das hat man vielleicht früher gemacht, Pi mal Daumen. Es ist gang und gäbe auch sehr häufig, dass man mittlerweile einfach sagt, wenn ich meinen Deckungsbeitrag kenne, ich erhebe Summe X auf jede Flasche Wein und fertig, um das zu befeuern, dass der Wein getrunken wird auch. Weil die Menschen und vor allem die Hamburger Kaufleute sind ja da sehr sensitiv. Und wenn die wissen, die Flasche Wein kostet im Netz 50 Euro und in deinem Restaurant 200, dann wird der sich denken, wenn ich sie im 50 Euro kaufen kann, dann kaufst du sie doch für 35 oder für 40 und dann kaufe ich sie denn nicht für 150, mache ich einfach nicht. Mhm. Von daher ist es also in der Regel immer so eine Mischkalkulation. Ja, bei den Weinen, die sich viel drehen, musst du schauen, dass du dein Geld verdienst. So machen wir das und subventionieren damit höherwertigere Weine und animieren die Menschen, höherwertigere Weine zu trinken, damit die nicht nur da sind, um die Karte zu schmücken und zu sagen, wow, diese tollen Namen habt ihr da, sondern dass die auch getrunken werden. Und das muss der Ansatz sein, weil die Winzer machen ja die Weine vor allem, dass sie getrunken werden von den Leuten und nicht, dass sie in irgendwelchen Regalen als Trophäen liegen und die Leute sagen können, das habe ich alles im Keller. Ja, wie schmeckt's denn? Ja, das habe ich noch nie probiert, weil, weißt du, die Flasche kostet 800 Euro. Naja, aber was hast du sie denn gekauft? Irgendwann bist du nicht mehr da, mitnehmen kannst du auch nichts. Von daher ist es so, dass wir zum Beispiel, wenn wir Wein kaufen und verkaufen an die Mitglieder, das Ähnliche, was Matthias macht, also im Nü-Bereich, im Promille-Bereich, da ist nicht so, dass die Hälfte beim Winzer bleibt, sondern da bleibt im Schnitt 70% beim Winzer und das ist dann die Kalkulation dann für uns, dann bleiben uns
30%. Gibt es denn Leute, die bei euch sitzen im Restaurant und dann kurz mal googeln, was der Wein in der im Einkauf kostet, wenn er ihn jetzt kaufen würde, kostet und dann sagt, nee, mache ich nicht. Gibt's das?
Also passiert mehr und mehr, höre ich auch von Kollegen, dass das passiert. Auch, dass sie zum Beispiel die Punkte, die Bewertungen auf während des Restaurantbesuchs checken. Also wenn du zum Beispiel 3 Jahrgänge eines Weins auf der Karte hast, dann und das sind unterschiedliche Preise, dann schauen teilweise die Gäste, wer hat die höchste Bewertung. Also absurd. Die könnten ja den Sommelier fragen und sagen, jetzt haben sie da drei Jahrgänge, welchen würden sie denn empfehlen? Und dann könnte ich immer nur sagen, so, wow, weiß ich selber nicht und könnte ums Eck gehen und selber gucken. Ja, ja. Das ist der Höchstbewertung, ne, um zu sagen, ich kann irgendwas Kompetentes drauf sagen. Aber das passiert schon relativ oft. Anstatt sich auf den eigenen Geschmack zu verlassen oder einfach so auf das Wissen, das man schon hat oder auf den Instinkt oder eben auf das Fachpersonal, weil sobald du also in einem Restaurant von einem Wein 3 Jahrgänge hast, da muss jemand dahinter sein, der sich damit beschäftigt. Also das kann nicht sein, dass in dem Laden niemand ist, der eine Weinkompetenz hat. Und die sollte man fragen. Ich finde es auch zutiefst unhöflich, den anderen Gästen am Tisch, wenn man dann die ganze Zeit an seinem Handy ist, die anderen haben noch nichts zu saufen, weil du schauen musst, ob der einen Punkt mehr hat, das schmeckst du nicht. Also da müsstest du sagen, hey, was glauben Sie, wer ist jetzt, wir sind auch 6 Leute, wenn ich dann, der hat die beste Bewertung, aber ich habe nur noch eine Flasche, ist mühsam. Also wo habt ihr genug davon, was schmeckt jetzt am besten und wo ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Und wenn mich jemand fragt, dann schätze ich das nicht als Schwäche, dass er es nicht weiß, sondern als Stärke, dass er mir vertraut. Ja, und dann will ich ihm natürlich auch die richtige Antwort geben. Und wenn ich nämlich die falsche Antwort gebe, bevor ich nichts sage, sage ich irgendwas, wird er mich halt nie wieder fragen. Und dann unterscheidet sich von den guten zu den nicht so guten Läden, dass da Menschen rumlaufen, die sehr wohl genau wissen, was sie tun. Was ist die Idee?
Ich habe ja vor fast 20 Jahren in dem alten Bauernhof
oben. Matthias, du musst ein bisschen lauter sprechen, bitte, weil es wird immer leiser wieder.
Ich frage, ob das jetzt, ja.
Nee. Du musst einfach nur lauter reden wahrscheinlich.
Vor 20 Jahren ja ein Restaurant noch aufgemacht, in dem alten Bauernhof in Osdorf. Da war der ganze Boden frei, völlig zerstört. Da haben wir ein Restaurant eingebaut, das hieß dann Lambert. Da haben wir dann Wein von unten auch angeboten. Man konnte sich unten einen Wein, also im Laden, einen Wein mit nach oben nehmen mit Korkgeld. Da haben die Leute oft nicht verstanden, wenn man den Wein für 6,50 unten kaufte und 15 Euro draufgelegt hat, da haben die sich beschwert. Das ist in Deutschland noch nicht so üblich. In Australien ist das ganz üblich. Weil sie die 15 Euro sagen, wieso habt ihr so viel aufgeschlagen? Und das war ein richtiges Problem. Ich habe als Werbespruch habe ich damals unten kaufen, oben saufen gemacht.
Kann man das? Michael, gibt es Leute, die in die Hanselounge kommen und ihren eigenen Wein mitbringen? Nein.
Ganz, ganz wenige. Und wir haben uns gestern tatsächlich, es gab gestern eine Probe, wo auch ein paar Sommeliers dabei waren, unter anderem Maximilian Wilm, aktuell bester Sommelier Deutschlands. Ganz selten hat man das. Was man nicht macht, also ich finde, man kann zum Beispiel, wenn ein Weingut nur, ein Restaurant nur Riesling und Cabernet Sauvignon auf der Karte oder nur Riesling und Bordeaux auf der Karte hat und man mag beides nicht, kann man schon vorher fragen und was mitbringen. Da muss man aber damit auch rechnen, dass das Korkgeld auch ganz ordentlich ist, weil viele fragen ja, wie hoch ist das Korkgeld? Und dann gibt es auch viele Läden, die sagen, es kommt darauf an, was du mitbringst. Ja, weil wenn du irgendwo so einen Billoheimer Wein mitbringst, dann müsste eigentlich das Korkgeld deutlich höher sein, weil es eigentlich eine Frechheit ist, dass du so einen Quatsch mitnimmst in ein anderes Restaurant. Ja, also Schmerzensgeld dann eher als Korkgeld. Ja, aber wenn du wirklich was Tolles mitbringst, da freuen wir uns ja, dass wir sowas auch probieren können. Und dann sage ich oft auch, da gibt's jetzt kein Korkgeld, weil ich freue mich, dass ich das auch mal verkosten darf. Oder wenn ich sage in ein Restaurant, möchte es aber unbedingt mitnehmen, zum Beispiel, weil bei der Flasche habe ich meine Frau um die Hand angehalten. Ja, und den gibt's, der ist so ein spezieller Wein. Dann kann ich die mitnehmen ins Restaurant und sagen, wir kaufen vorweg 2 Gläser Champagner, wir trinken eine Flasche Weißwein. Und wenn ich den da mitbringe, den Rotwein, also wenn ich schon Umsatz gemacht habe im Restaurant, dann wird man auch immer kulanter sein und sagen, okay, der macht das nicht, um Geld zu sparen, sondern der macht das, weil er diesen Wein eben trinken möchte, weil dieser Wein irgendeine Bedeutung hat. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Und was ich gar nicht mache, und die Kollegen, darüber haben wir auch gesprochen, wenn Gäste Weine mitnehmen, die du auf der Karte hast, also die du mal gekauft hast und einlagerst, also genau den gleichen Wein, das ist höchst unhöflich, weil das macht man dann nur, um Geld zu sparen. Und da muss man einfach sagen, da muss man das Korkgeld so hoch ansetzen als Restaurant, dass einem eigentlich die Laune vergeht.
Aber passiert selten bei euch. Wir müssen zwischendurch mal, ja. Leute, wir müssen zwischendurch mal, Axel trinkt ihn schon.
Ich rieche ihn schon.
Maximin, hat der Matthias den auch, Maximin?
Nein, tatsächlich ist das ein Wein von mir. Matthias, nicht, dass du denkst, es soll nicht so heißen, so quasi, ich wollte sicher gehen, dass wir irgendwas...
Aber hat ihn doch da, was hat er denn da?
Haben wir organisiert, dass er den auch mitverkosten kann.
Es ist ein jetzt, du bettelst, wie immer natürlich, bettelst du sozusagen, also nicht bettelst, du mit.
Ja. Maximin. Battle, genau.
Heißt der Maximin oder Maximin?
Maximin heißt der, das Weingut heißt ja Maximin Grünhaus. Ja.
Echt, da gibt es jemanden, der Maximin heißt?
Ne, die heißt von Schubert die Familie, aber das Weingut heißt Maximin Grünhaus.
Mhm, okay.
Aber schaut ihr, was vorne drauf ist auf dem Etikett? Habt ihr gesehen?
Ein Engel. Ah, hier, Dings. Ist es Dings? Nee.
Ja.
Nein, wer ist die? Banksy?
Nein, das ist ein Gebäude, das Hamburg gebaut hat.
Ach, dahinter. Ich hab auf den Engel geguckt. Da ist die Elbphilharmonie. Muss man weit weghalten.
Wow. Ist das teuer? Also ist das so ein bisschen wie bei Banksy, dass man die Elbphilharmonie da draufdruckt? Muss doch was kosten,
nein,
oder?
Nein, Axel, wir verkosten erst die Weine und dann reden wir zwei über den Preis.
Er meint, über die Elbphilharmonie meint er. Warum ist die Elbphilharmonie da drauf?
Die Elbphilharmonie keinen Cent, sondern das Weingut hat sich gedacht in dieser Corona-Zeit. Nein.
Du darfst sie nicht mehr fotografieren, ohne irgendwelche Rechte zu verletzen.
Natürlich darfst du sie fotografieren.
Ja, aber es war doch mal die Diskussion. Ne? Wenn du die Elbphilharmonie fotografierst, das durftest du nicht so einfach.
Also ich würde bezweifeln, dass die Leute an der Elbphilharmonie wissen, dass es diesen Wein gibt, aber vielleicht liege ich auch komplett falsch.
Ja, aber wenn sie es
aber jetzt wissen, kann sein.
Jetzt ja, wissen sie es.
Haben wir sie jetzt auf den Weg gebracht.
Aber Razzia bei Jacques Weinepo.
Nein, das ist aber nicht von mir, das ist von mir. Das ist nicht von Matthias.
Ach so, ja, jetzt genau. Verstehe ich das. Ja.
Jetzt. Genau.
Und das ist, Matthias will was sagen?
Eine Frage. Das Weingut ist von 1882. Welcher Wein war der älteste Wein, den ihr je getrunken habt?
Ach, jetzt kommt Michael wieder. Komm.
Wann ist Julian Neubauer geboren?
1996. Bei mir war es auf jeden Fall aus dem späten 19. Jahrhundert, also irgendwo 1885, so um die Zeit auf jeden Fall.
Ja, bei mir auch.
Hm? Und bei mir war es, glaube ich, bei mir war es eher 17. Jahrhundert, glaube ich, wenn ich es genau überlegt.
Matthias, aber bei dir, was war dein ältester Wein?
87 Hermitage.
Oh, wow.
Was?
Wir haben mal 10 Hermitage von 82 runtergetrunken bis 1887.
Okay.
Gründungsjahr des HSV, das weiß Matthias natürlich.
HSV übrigens aktuell gerade Tabellenführer in der zweiten Liga.
Wer weiß, ob das noch so ist, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird.
Also ein Riesling.
Das ist der Grund, es gibt unterschiedliche Editionen, Trier, Hamburg, Köln, Berlin und München.
Ah, okay.
Ja, immer mit Abbildungen aus diesen jeweiligen Städten. Und ich fand das total cool. Also A, weil ich finde den Wein gut. Und B, haben die das in dieser Corona-Zeit sich ausgedacht, weil 19 auch ein sehr, sehr guter Jahrgang auch für das Weingut ist da an der Mosel. Und ein Teil geht an Kochen für Helden. Also 10% vom Verkauf jeder Flasche geht an Kochen für Helden und hälftig an die IHK, an die Ausbildung für junge Sommeliers. Ja, und deswegen fand ich es also nochmal extrem cool. Und das kennen vielleicht viele Hamburger noch gar nicht oder Münchner oder Trierer, dass es das eben gibt. Und das ist aber ein feinherber Riesling jetzt, also ein Riesling mit mehr Zucker. Der hat jetzt in dem Fall 18 Gramm Restzucker, also fast doppelt so viel, dass er überhaupt trocken sein kann. Aber ich fand das eigentlich ziemlich, ja, sagt ihr mal, ich will gar nicht.
Und steht nicht drauf, ne? Dass er feinherb ist, steht nicht drauf, oder?
Steht nicht drauf, glaube ich, nein.
Ist ja auch irgendwie mutig zumindest, weil wenn du keine feinherben Rieslinge magst und denkst dir, es ist ein Trockener. Ich finde die Flasche ja so toll. Es gibt ja so selten so giftgrüne Flaschen. Ja, Abendblattgrüne Flaschen ist auch schön, finde ich. Also
meistens steht ja trocken drauf auf dem Wein. Und wenn nicht trocken drauf steht, dann ist es oft eben auch nicht trocken. Sonst steht Riesling trocken drauf.
Kennt ihr Schloss Wo?
Ja.
Ja? Da hat er auch so die Flasche, die machen. Das ist mein Schwager, der Schloss Wo macht. Das hat wie heißt der Designer aus Hamburg?
Schmidt. Peter Schmidt?
Peter Schmidt.
Das hat die Flasche entwickelt. Auch in Grün. Das ist schon wichtig, auch die Flasche aussehen. Die ist richtig gut.
Axel, es muss ein Wein für dich sein, würde ich sagen, oder? Mhm. Oder ist er dir zu süß? Nee. Mhm.
Nee, mega. Finde ich super. Der ist so ausbalanciert vielleicht oder sowas. Also das ist so ein bisschen wie dieser Schloss Johannisberg, der irgendwie... Ja, ist süß, aber hat eben auch Säure und ich glaube, er hat auch Salz ein bisschen.
Hat Salz. Irre, am Ende.
Und ich mag es, also am Ende mag ich diese süßen Weine, mag ich wahrscheinlich einfach.
Aber ich finde das tatsächlich, der ist so mehrdimensional. Du trinkst ihn erst, dann hat er dieses Frische von so einem Riesling. Dann hat er diese starke Süße und am Ende wird er total salzig. Und bei mir bleibt am Ende so ein Salzgeschmack, weißt du? Aber ganz angenehm. Was ist das für ein Geschmack, Michael, der am Ende bleibt?
Ich habe so fast ein bisschen wie so Kiwi. Weißt du, so grünlich und diese Kiwi-Kerne oder so. Wenn du
wie
so
die ganz, das ist wie die Kiwi-Kerne. Ja.
Cool,
es ist wirklich so.
Ja, ich hatte
es wirklich so. Es ist wirklich so.
Wobei ich auch ein bisschen in der Nase mir auch und am Anfang am Gaumen, auf der Zunge gedacht habe, es ist so ein bisschen wie Honigmelone. Weißt du, wenn du Schinken mit Honigmelone, diese kleinen Kügelchen, die da immer so ausgestochen werden, genauso in diese Richtung geht es. Also gar nicht so primär in diese Steinobst-Variante, sondern mehr in eine Exotik, die aber sehr, sehr dezent ist.
Du würdest dir den reichen? Was würdest du aussuchen als Essen?
Also ich würde zu sowas immer mit dieser Süße immer gerne was, also ich würde gerne einfach nur ein Sushi bestellen und das dazu essen, dazu trinken und fertig. Ich würde auch mir einfach nur ein Schinken, ein Speck, also irgendwas, eine Trockenwurst, so eine Wurst. Kaminwurzen oder so, einfach was Würziges, was mit Knoblauch und mit Würze ist, einfach dazu und fertig. Oder auch schon einen Käse, ein bisschen einen reiferen Käse, kann ich mir auch super dazu vorstellen.
Roquefort oder sowas dazu.
Ja, das wäre mir too much. Ja, also das müsste, ich würde, Blauschimmel wäre mir jetzt zu viel, aber ich glaube, es könnte einfach ein Camembert sein, der ein bisschen kräftiger ist. Das wird mir schon reichen. Nicht overwhelming, aber so ein bisschen mehr Kraft.
Irre, wie lange der bleibt, ne? Also wie lange der auf
dem... Ein bisschen bitter ist er auch, oder?
Nein, salzig, finde, wie du also, sagst. Da findest du bitter?
Ja, ich finde also am Ende, wenn ich ihn jetzt im Mund nehme und wirklich sehr durchmische, habe ich das Gefühl, dass irgendwas, vielleicht kann ich es nicht richtig benennen, aber irgendwas Bitteres.
Mhm. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich mag, also ich finde, das hilft dem Wein, um eine Komplexität zu kriegen. Weißt du, wenn es ein bisschen so ein Gerbstoff ist, auch am Gaumen, also im Mund finde ich, unter den Lippen, dass es ein bisschen astringiert, also ein bisschen zieht, und das ist eigentlich ganz cool, weil sonst sehr schnell sehr langweilig wird, wenn du das nicht hast, wenn du nicht irgendwo einen Spannungsbogen hast. Hm?
Sag mal, ich find's auch, Michael, ich find's auch nicht schlecht. Ich find's auch nicht schlecht. Aber was ist das, dieses, also wie würdest du das geschmacklich beschreiben?
Ja, oder? Geschmacklich ist das eher wie so eine Zitrusfrucht, die Herbe einer Zitrusfrucht, vielleicht einer Grapefruit oder wirklich so einer Zitronenhaut, wie so eine, wenn du die Zitronenfilets rausschneidest aus einer Zitrone und dann das, was da über ist, so eine Haut, die sowas, was zitrisch, aber doch was Herbes hat, wo du einfach, wenn du da zu viel im Mund hast, das eigentlich ausspucken möchtest, weil das too much ist. Und das geht genauso in diese Richtung hinein.
Okay.
Michael, wenn du sowas jetzt, nur wenn ich jetzt einen Abend mache mit drei Weinen, trinke ich den zuletzt?
Sehr gute Frage. Das ist eine Kernfrage. Auch wie ich habe mich, wir haben uns mit Matthias gestern auch schon einmal kurz darüber unterhalten, um überhaupt, wie ist denn auch die Reihenfolge an so einem, bei diesem Tasting? Also ich würde immer von trocken nach süß trinken, vom Gefühl. Ja, nun glaube ich, dass auch der Grauburgunder auch nicht, also jetzt staub trocken war, und dabei habe ich also ein bisschen von Aromatik auf oder von gedachter Aromatik weniger zu aromatisch gemacht, und jetzt ist es schon so, glaube ich, wenn wir jetzt nach diesem Wein diesen Fumé Blanc trinken würden, wäre es schwierig für den Fumé Blanc, weil der Zucker doch relativ kontaminiert den Gaumen, und deswegen ist es so, dass man, eine gute Faustregel ist immer, wenn man es weiß, wenn man es herausfinden kann, wie viel Zucker im Wein ist, immer von trocken zu süß.
Jetzt musst du noch verraten. Weiß zu rot oder?
Und weiß zu rot. Aber sowas geht eben nach einem Rotwein auch. Wobei ich mir schwer vorstellen kann, dass du die ersten beiden Weine oder auch die meisten anderen trockenen Weißweine nach einem Rotwein wieder trinken kannst. Das geht eben extrem schwer. Das ist eher, wir sagen, fast so ein Reparaturwein. Der Wein hat 11,5 Alkohol. Ja. Und ich habe ihn probiert und ich mochte die Geschichte, und ich habe den Wein probiert, und ich bin auch jetzt nicht so der wahnsinnig feinherbe Typ, und viele Männer haben das Problem, feinherb ist nicht wirklich männlich genug. Ja. Steht ja nun gar nicht drauf, steht ja nur Maximin drauf. Aber das ist kein Klischee. Meine Frau saß draußen und noch Nachbarn und Freundinnen und so weiter, und alle so, oh, der ist aber gut, das ist aber genau meiner und so weiter. Und dann habe ich den Preis gesagt und alle so, seit wann hast du denn solche Weine im Sortiment? Also seit wann kann man so relativ preiswert Weine kaufen bei dir? Und haben sofort gesagt, kannst du mir mal eine Kiste mitbringen? Und deswegen habe ich gedacht, ich mache das heute, nicht gegen Matthias oder gegen Jacques Weindeprobe, einfach zu zeigen, ich habe gar nicht so viele Weine in diesem Preisbereich, aber wenn ich mal etwas habe, dann, 8,19 € kostet der bei uns.
19 oder 90?
19.
Wieso, was ist denn 8,19 € für ein Preis? Boah,
das ist zum Beispiel meine Preiskalkulation gewesen, dass ich geguckt habe, wo ist der sonst am günstigsten im Netz, weil unsere kaufmännisch hochbegabten Mitglieder natürlich auch sofort schauen, da hat aber jemand anders günstiger, dann kaufe ich es bei dem. Und das war so, ich glaube, 8,20 € ist der nächste Preis, den ich irgendwo gesehen habe.
8,19 €. Ich gebe, noch machen Sie 8,20 €, Herr Coutel.
Alles klar. Ich finde, es hört sich auch wenig an, 8,90 € als 8,20 € oder so, finde ich. 8,19 € ist so mein Gefühl.
Ist das eigentlich auch immer so, dass wenn ihr irgendwo einen Wein getrunken habt im Ausland, wenn ihr den dann in Deutschland trinkt, dass ihr ein total anderes Empfinden habt?
Sehr oft ist das so, Matthias, klar. Du bist die Atmosphäre, das ist die Luft, das Licht, alles ist anders.
Teilweise kannst du die Weine gar nicht trinken, die du dort getrunken hast.
Leider ja. Wenn der Kofferraum voll ist, hast du ein massives Problem. Oder hoffentlich eine große Nachbarschaft.
Wollen wir noch wir haben noch den letzten, das ist ja das Phänomen, der erste Primitivo. Da frage ich mich, sag einmal nur kurz was, Primitivo, der Name an sich schon, da denkt man, Traum. Primitiv.
Das ist eine Traube, ja, denkt man. Aber Primo heißt der Erste. Das ist eine sehr frühe Lese.
Ah, okay.
Genau. Primo, haben wir nicht irgendwie mal gelernt, dass es tatsächlich primitiv auch ist? Also ich meine mich dunkel zu erinnern, dass Primitivo irgendwie der Wein ist, der
haben das nicht die Berg-
sehr Kitchen? Basal ist.
Ja, aber das Wort kommt nicht von einfach.
Achso, okay, ja.
Okay, das ist wichtig. Okay, du hast wieder was gelernt. Primitiv, das ist der erste, aber...
Ja, also es gibt da kein großes Image, glaube ich, innerhalb der Wein, der Sommelerie für Primitivo, weil in der Regel sind das Weine, die relativ viel Zucker haben und über die Opulenz kommen und die auch tatsächlich sehr en vogue sind. Und das sieht man ja, Matthias hat ja ganz wertfrei gesagt, ich bringe euch Weine mit, die sich einfach bei mir gut verkaufen. Ob ich die mag oder ob ihr die mögt, das hat jetzt erstmal nichts zu sagen. Matthias, aber bitte sag mir noch, wie fandst du denn den Maximin?
In dem Vergleich zu den dreien war ich genau an der richtigen Stelle. Ich fand ihn ein bisschen breit im Mund. Der ist natürlich wie du sagst, zur Melone oder sowas perfekt. Mhm. Also zu einem halbkräftigen, kühlen, nicht zu warmen Essen.
Also ich glaube auch, dass das ist so ein Wein, Axel, für mich jetzt vom Gefühl. Wenn du
lieber die mehr Frucht haben. Ich weiß nicht, wie das mit Lars ist, aber ich mag die lieber, die noch mehr Frucht haben, die noch mehr Spitzen haben.
Ja, aber ich mag auch gern Frucht, aber ich mag natürlich gern, wenn du so im Mund so verschiedene Geschichten passieren. Ich bin da irgendwie, glaube ich, jetzt schon durch Michael versaut. Wenn ein Wein so einen Geschmack hat, dann ist es irgendwie so, ja. Danke. Und dann ist es auch so, dass ich dann, würde ich dann auch tatsächlich, das ist übrigens auch neu, als meine Frau sagt, man muss doch auch ausgetrunken werden. Und ich sage, nee, muss nicht ausgetrunken werden. Wenn es mir nicht schmeckt, warum? Dafür ist es nicht gesund genug, oder?
Ja, ist ja immer, natürlich, man braucht den Respekt vor dem Produkt, aber man kann ja damit irgendwas ablöschen oder man kann versuchen, das noch zu verwerten. Die kann ja offen auch noch eine Woche stehen, die Flasche.
Wie lange ist aber das wichtig? Umgekehrt, weißt du, das, womit man ablöschen wollte, wird dann noch wieder getrunken.
Wie lange kann man das eigentlich als zum Kochen verwenden? Gibt es da eine Begrenzung?
Oder ist geöffnet,
ja.
Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie viel schon draußen ist. Ne?
Aber ich würde sagen, 2 Wochen kannst du das
vor allem länger nicht.
Im Kühlschrank lässt und so weiter.
Dann, das heißt aber danach, also nach 1 bis 2 Wochen würdet ihr definitiv die Weine wegschmeißen.
2 Wochen hätte ich immer Angst, es ist doch ein Lebensmittel. Und wenn das so viel Sauerstoff hat, weil meistens ist ja nur noch ein Schluck drin. Ich meine, was willst du denn mit einer 0,75 Liter Flasche ablöschen? Ich meine, da killst du ja jedes Gericht. Ne? Das ist ja einmal nur kurz zum Ablöschen. Von daher. Aber ich glaube, das wollte ich nochmal sagen, zu Axel nochmal zu dem Riesling. Wenn du jetzt nichts dazu isst, was dazu passt, also weil es eine Schärfe hat oder eine Würze oder so, dann glaube ich, dass es auch mühsam wird, mit dem Zucker den ganzen Abend das zu trinken. Dann wird es auch irgendwann langweilig. Und wenn jetzt den Gaumen...
Kein Begleiter zum Fernsehen.
Ja. Nee.
Ist das, also, aber jetzt, ist das bei diesem grünen Lack, den wir da hatten, ist das da anders, würdest du sagen?
Ja, weil er nochmal so viel eine andere Säure hat und auch bewusst ja eine Spätlese ist ja der Grünlack. Ich meine, der Grünlack hat mich nachhaltig auch echt noch geflasht. Ich habe ihn seitdem jetzt nicht mehr probiert. Den Gelblack probiere ich permanent, weil wir ihn ja offen ausschenken. Mhm. Und die machen wir jetzt übrigens zu einer Veranstaltung, da machen wir Hamburger Aalsuppe. Ja, und da mache ich den Gelblack dazu. Das habe ich mir super gut vorstellen können, dass das miteinander passt. Weißt du, der Aal ist ja eher so ein traniger Fisch, also ein fetter Fisch und dazu die Säure von dem Riesling und die Süße in dem von dem Gericht mit der Säure. Also freue ich mich total drauf, weil zu suppen Wein immer wahnsinnig schwierig ist. Also in der Schule lernst du eigentlich, Bier ist das Beste zu so einer Suppe, zu einer Cremesuppe oder so, weil es schwierig ist, so einer Konsommé einen Wein dazu, vor allem weil die Suppe so heiß und der Wein so kalt, immer auch für die Zähne schwierig, für den Gast und so weiter. Sherry hat man früher noch gesagt, zu so einer Oxtail Lady Curzon oder so. Ja.
Leute, riecht da mal bitte rein.
Da muss man gar nicht reinriechen, weil das kommt zu mir geflogen von da hinten.
Und ist schon krass, oder?
Wahnsinn.
Ist krass, oder? Wahnsinn.
Aber Primitivo funktioniert ohne Ende. Also von daher, das ist also, kommt aus Apulien und das ist quasi dort, wenn du den italienischen Stiefel siehst, wo quasi östlich der Schaft ist. Oh. Ja, aber da ist diese Region.
Aber Axel, geh mal richtig rein mit der Nase. Das kannst du gar nicht lange aushalten, oder?
Ja, auch jetzt. Ja, ich glaube, also das war wie so ein Duftschwall, der sich jetzt vielleicht wieder ein bisschen gelegt hat oder so. Aber eben, als ich die Flasche aufgemacht habe, hatte ich das Gefühl, ich rieche schon ganz viel. Und jetzt, wenn ich so reingehe, dann rieche ich gar
nicht. Matthias, ist Primitivo Bei den Rotweinen die absolute Nummer eins?
Eigentlich will ich gar nicht. Seit Jahr. Das ist schon ganz schön Trend.
Ja?
Ja.
Aber auch schon länger, oder Matthias? Auch schon bestimmt 2-3 Jahre oder, ja, oder sogar noch länger.
2 Jahre schätze ich. Also das, okay, das ist nicht lange.
Mhm.
Aber die Leute probieren ja bei uns und nehmen ihn mit nach Hause. Das ist ja das eindeutige Zeichen.
Die mögen das, ja, klar.
Die mögen, nee, das ist auch gar nicht, das ist ja nur, wir sind ja vielleicht irgendwie jetzt auch irgendwie blöd gerade. Mal sehen, was Axel sagt.
Also irgendwie schon besonders.
Ja. Mhm. Schokolade.
Ich muss, glaube ich, mal einen größeren Schluck.
Also Primitivo ist ja tatsächlich das Synonym oder die gleiche Rebsorte wie Zinnfandel. Nur mal zum Verständnis. Zinnfandel wächst ja vor allem in Kalifornien, kennt man das, ja, und hat zum Beispiel überhaupt nicht dieses Image. Und ganz viele wissen das auch nicht, weil die sagen, oh, habt ihr kein Primitivo? Nee, wir haben Zinnfandel, ich will aber ein Primitivo. Ja, aber ist aber das gleiche, also ist aber die gleiche Rebsorte. Das ist es. Habt ihr gar keinen Sauvignon Blanc aus Frankreich? Ja, wir haben einen Sancerre. Ja, ich wollte einen Sauvignon Blanc. Ja, aber es ist Sancerre die Rebsorte. Ja. Also von daher lernst du ja wirklich was bei uns.
Es schmeckt gar nicht. Er roch eben für mich, dass ich dachte, ich kann es nicht trinken, aber jetzt, wo ich es trinke, es ist jetzt angenehm. Es hat so ein bisschen was von so einem guten Glühwein. Darf ich das sagen?
Ich glaube nicht.
Ich weiß es nicht. Bei Michael darf man ja nie, aber Glühweinzeit kommt ja wieder, Weihnachtsmärkte.
Wonach schmeckt der? Also ich finde, er hat schon einen deutlichen Geschmack, aber ich kann es mal wieder nicht benennen.
Was sagst du, Matthias?
Glühwein muss ich Ihnen eine kurze Geschichte erzählen. Ich saß im Büro. Es ruft ein Kunde an und sagt, ich muss mich beschweren. Sag ich, oh ja, gut, gerne. Ich habe bei Ihnen drei Barolo gekauft und die habe ich zum Glühwein gemacht und das schmeckt nicht. Und ich sage, was haben Sie gemacht? Der kostet 36 Euro. Was, Sie haben daraus Glühwein gemacht? Ja, sagt er, glauben Sie, ich bin verrückt? Ich sage, nein, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Habe ich noch nie versucht, sowas. Dann hat er immer insistiert und gesagt, bin ich verrückt? Dann habe ich gesagt, nein, können Sie machen, was Sie wollen. Dann habe ich ihm gesagt, passen Sie auf, Sie nehmen Ihren Ferrari, fahren gegen ihre eigene Hauswand, weil sie Spaß dran haben. Das ist ihre Sache, das können sie machen.
Ja, sehr schön.
Und dann hat er gegrinst und hat gesagt, hier ist das verrückte Telefon aus...
Aber ja, ein schöner Vergleich.
Michael, wonach schmeckt er? Er hat was, er hat sowas...
Für mich schmeckt es wie so ein... wenn ihr diese Weggläser mit Schattenmorellen habt und den Saft, wie dieser Kirschsaft, wie dieser Schattenmorellensaft. Genauso schmeckt das für mich am Gaumen. Oder wie so eingemeischte Kirsche. Ich habe sehr, sehr viel Kirsche. Ich habe in der Nase ein bisschen Kakao, so ein bisschen was herb, schokoladig, ja, kakaoiges
tatsächlich. Schwarzwälder Kirschtorte, so in der
Ja, das würde das kombinieren, genau. Der genau. Kakao und die Kirsche, ja, absolut.
Gibt es so einen typisch italienischen Geschmack irgendwie? Kann man da sowas, gibt es sowas?
Geschmack nicht, was ich glaube schon ziemlich typisch ist für italienische Weine generell, ist eigentlich die Säure, weil die Säure ist schon ziemlich stabil auch in diesem Wein, ne? Also das ist, und das prägt eigentlich die italienischen Weine, dass sie vor allem Speisenbegleiter sind, und um guter Speisenbegleiter zu sein, brauchst du eben auch eine ordentliche Portion Säure, um das Gericht dann aufzufangen und wirklich zum Essen zu passen. Gerade für Tomate hat ja wahnsinnig viel Säure als Beispiel. Und das ist ein Wein, der auf jeden Fall auch zu seiner Pasta mit Tomatenmark einfach oder mit getrockneten Tomaten einfach auf jeden Fall auch funktionieren würde.
Aber Axel, das ist irgendwie, ich hatte jetzt sehr viele Vorurteile.
Ja, also ich finde das total, also dieses Kirsche, das stimmt, aber ich finde so irre, ich schmecke etwas und es ist irgendwie total klar, also das könnte auch, was weiß ich, das könnte auch irgendwas sein, was ich jeden Tag esse, aber ich könnte es irgendwie trotzdem nicht benennen, so, also diesen, das hinzukriegen, so, ne, diesen Switch von ich schmeck's und weiß, was es ist, das ist echt schwierig für mich, finde ich.
Du kannst doch, wenn du jetzt eine Kirsche schmecken würdest, wüsstest du ja, dass das...
Ich habe neulich ein Wassereis gegessen. Ein Alaska Boy Wassereis im Sommer. Und dachte so, wow, das schmeckt irgendwie, ich kenne den Geschmack so. Ja, aber ich bin nicht drauf gekommen, es war Ananas.
Aber ich finde, okay, Ananas, aber...
Da dachte ich, okay.
Deshalb lieben sich die Leute so, dieses Unperfekte. Dieses Unperfekte ist das, was bei den Leuten ankommt.
Ohne, dass da 1 Gramm Ananas drin war in diesem Eis.
100 Gramm. Ja, aber ich meine, da war, also, weißt du, das war ein deutlicher Ananasgeschmack. Als ich es dann wusste, so war, ja, klar, Ananas. Ja. Aber ich bin nicht drauf gekommen.
Das Nein, das ist auch nicht so einfach. Es ist auch nicht so einfach. Und deswegen ist...
Michael, ich muss dich echt sehr, sehr loben. Ich sage dir mal, was unsere Verkostungsnotizen sagen. Das sind ja Fachleute, die bei uns sitzen in Düsseldorf und
nicht wie hier.
Und dann festhalten, Kirsche, Kakao, Rosinen treffen bei diesem saftigen, vollmundigen Primitivo Düfte von Schokolade und Pfeffer. Der bärige Eindruck und so weiter. Das hast du genau richtig.
Aber da würden wir uns gern bewerben wollen bei der Firma Jacques Wein Depot. Wir drei.
Sehr, sehr viel. Sehr.
Gibt's nur im Team.
Ja, genau.
Aber Leute, sag mal, wir sind schon wieder, wir sind schon wieder weit über der Zeit. Das ist furchtbar. Echt? Ja. Aber sag mal so, wenn wir so, also der Primitivo, interessant. Da sieht man mal wieder, man muss auch mal gegen, oder? Oh, Michael?
Wolltest du wissen, was der kostet?
Ja.
6,50 Euro.
Ist der billigste Wein von allen, die wir hatten.
Ja.
Der günstigste.
Aber sag mal, dann würde ich aber, kriege ich von dem Kopfschmerzen, Michael?
Das weiß ich nicht. Kauf dir eine Flasche und erzähl uns das nächste Mal.
Wie ist es für dich denn, Michael? Wie ist es für dich? Das ist ja so ein bisschen, ich stelle mir das so vor, so ein bisschen ja. so wie Lionel Messi, der mal in der Bezirksliga von Viktoria Hamburg mitspielt. So stelle ich mir das vor, wenn du solche Weine. Wie ist das für dich, Michael?
Wie fühlt es sich für dich an? Ein plakativer Fußballvergleich. Ich tue mir schon schwer mit diesen Weinen und ich weiß auch, warum so ist. Ich verstehe die Menschen, die das trinken, weil mir fällt wahnsinnig wenig ein für 6,50 Euro, dass das so viel hergibt. Zumindest an plakativen ersten Eindruck. Ja. Es würde mich dann aber auch sehr schnell leider nerven, auch dieser Wein, dieser Rotwein, weil ich glaube, dass ich ihn sehr schnell durchschaue. Aber man muss aufpassen, dass es sich nicht immer so versnoppt anhört. Aber wenn du so viel Weine probierst und auch trinkst, musst du ja wirklich aufpassen, was du wirklich auch runterschluckst. Weil dann bist du permanent blau. Ja. Und das ist ein Wein, da rieche ich rein. Und dann habe ich es am Gaumen und ich weiß dann genau, was kommt, und durch diese Opulenz, durch diese Kraft, kommt es bei den Menschen einfach gut an, und das verstehe ich zu 100%, und für 6,50 Euro ist das total fair, und es gibt einen Grund, warum das so viel gekauft wird, und der Grund ist einfach, dass du relativ viel Wein fürs Geld bekommst und dass du, wenn ein Wein im Holz liegt und wenn du weißt, dass allein, wenn er nur im neuen Holz liegt und das Fass allein 1.000 Euro kostet und da ja allein 3 Euro pro Flasche nur allein dieser Holzeinsatz jedes Jahr kosten würde, da weißt du, dass ohne Inhalt die Flasche, wenn die 3 Euro kostet und die Hälfte bleibt beim Winzer und die Hälfte kriegt dann der Rest, dann wäre schon ohne Inhalt, ohne Flasche, ohne Verpackung und so weiter. Also von daher tue ich mir schon schwer, so wahnsinnig viel Spaß hätte ich jetzt nicht, diesen Wein auszutrinken, aber es ist für mich trotzdem wahnsinnig spannend, das zu probieren, weil es bestimmt viel besser ist als ganz das Allermeiste, was du in irgendwelchen Discountern kriegst, was ja noch von viel mehr Leuten getrunken wird als die Top-Weine von Jacques Weindepot. Und deswegen ist es immer noch doppelt so teuer wie der Durchschnitt in Deutschland. Und da leistet ihr tatsächlich, Matthias, ohne dir um den Bart zu reden wollen, aber einen wichtigen Anteil auch, dass wir die Menschen wegbringen, beim Discounter eine Flasche mitzunehmen, weil es praktisch ist, sondern wenn die dezidiert in einen Weinladen fahren, wenn sie die Möglichkeit haben, das zu probieren, das ist ja eine Serviceleistung, dass ich einen Wein probieren kann, bevor ich ihn öffne. Wenn ich das im Discounter kaufe und es schmeckt mir nicht, dann kann ich sagen, ich schütte die Flasche weg, weil war eh nur 2,70 Euro, aber schade ist dann trotzdem, weil es hat doch auch irgendwer abgefüllt, es war doch auch irgendwer gepflückt und sich irgendwie, es ist ja ein Produkt, das man nicht mannigfaltig herstellen kann. Und da würde ich sagen, lieber etwas kaufen, mich beraten lassen, etwas probieren, was mir schmeckt, vielleicht dafür ein bisschen mehr Geld investieren, aber dann wissen und diesen Aufwand betreiben, da in so einen Laden zu gehen und danach aber wissen, dass was ich im Kühlschrank habe, das mag ich auf jeden Fall und nicht, ich stelle 3 Flaschen hin und eine wird schon schmecken, zum Beispiel.
Matthias, du musst es ein bisschen mal erklären, wer ist Jack?
Das waren zwei Anfang der 70er, ein Deutscher, ein Franzose, Jacques Guéant, die haben Geschäfte mit Frankreich gemacht und Freunde sagten immer, bring doch mal Weine mit, weil es gab dort keinen Vertrieb richtig für französische Weine. Die haben immer Weine mitgebracht, die Garage wurde immer voller, und dann haben sie den ersten Laden, zweiten Laden, meiner war der fünfte Laden in Ostdorf, und daraus wurden immer mehr und dann haben sie das verkauft mit, ich glaube, 17 Geschäfte an Orten. Dann wurde es, ging mal weiter und heute gehört es einem Herrn Meyer, der sein Geld verdient hat mit Jeans.
Also Jacques war praktisch, Jacques war der Gründer.
Wie heißt der Meier mit Vornamen? Jetzt, ne? Wie heißt der Meier?
Meier?
Ja. Aber nicht dieser Andreas Meier oder. Also.
Ich weiß es jetzt nicht.
Wow, Axel.
Ja, es gibt.
Apropos, so Andreas Meier, wollen wir nochmal einmal? Ich hab mir so einen leichten Rosé gemacht hier mit ein bisschen Primitivo und Schluck Riesling. Wollen wir noch einmal anstoßen?
Kippen.
Das wäre lustig. Wollen wir noch mal einmal anstoßen und dann einen Ausblick werfen?
Ja, noch einmal
fürs
Flasche des Tages.
Schwer heute. Ich würde sagen, der Gelblack.
Ich kann die Belgian Box auch wählen.
Du nimmst die Box.
Die Box.
Du nimmst die Box. Michael? Naja.
Ich finde ganz toll, Matthias, dass du bei uns bist, auf jeden Fall. Ich fand den Sauvignon Blanc ordentlich. Ich würde tatsächlich aber wirklich ehrlich auch meinen Riesling trinken wollen.
Da bin ich ganz ehrlich. Ich trinke das, was ich mitgebracht habe.
Ohne Korkett, ohne Korkett.
Axel?
Also ich würde wahrscheinlich auch am Ende den Riesling nehmen, aber ich fand den Primitivo gut. Also das finde ich ist für mich ein solider Rotwein. Und wenn ich dann mal wüsste, wenn es den im Laden bei mir zu kaufen gäbe, ich glaube, bei Jax habe ich nicht um die Ecke, dann würde ich den auch kaufen. Also ist für mich halt auch eine Preisrange, die ich da mache. So, also jetzt ein Wein
über 10
Euro. Genau, ja. Wein über 10 Euro kaufen. Ja, würde ich mir schon schwer tun. Also der Gelblack, ja. Und also auch so ein paar, die wir schon getrunken haben, auch diesen einen von Günther Jauch, der mir 16 Euro kostet oder so, das würde ich, glaube ich, mal zu einem besonderen Anlass machen. Aber so weit über 16 Euro würde ich mich nicht bewegen. Und da sind diese Weine, die wir heute getrunken haben, auf jeden Fall super.
Nee. Darf ich was geschehen? Ich war neulich in einem Weinladen und hatte durch Zufall einen Gut Hermannsberg, haben wir auch schon mal was von getrunken, ein großes Gewächs. Und der stand in einem Regal und ich denke, boah, 16,90 Euro für ein großes Gewächs von Gut Hermannsberg. Ich hatte in Erinnerung, dass das eine Wahnsinnssache war. War das dieser Lufthansa-Wein damals, den Lufthansa weggekauft hat?
Rotenberg, 2018.
Genau. Und dann gibt's doch nicht 16,50 Euro, den muss ich mitnehmen, das muss ich Michael und Axel erzählen. Und dann gehe ich zur Kasse, habe noch einen anderen mitgenommen, Weißburgunder von Gut Hermannsberg, weil ich dachte, immer, war auch günstig. Und dann scannt die den ein und sagt, sie wissen schon, dass der 42 Euro kostet. Da stand der falsch. Und dann habe ich aber auch gesagt, oh nee, das dann zurück. Ja, und hab dann 7 Trottoir, wie heißt das? Was ist das?
Trottoir ist Gehsteige in Österreich.
Ja, aber das heißt so, der ist Gut Hermannsberg mit 7 und Trot irgendwas.
Achso, ja, 7 Terroir heißt der.
Genau,
Terroir.
Ist das gut? Ist das was Gutes?
Es ist ganz ordentlich, haben die relativ neu erst seit 2 Jahren oder so.
Für 16, ich dachte nur Gut Hermannsberg, aber ja. Axel, einmal anstoßen, alle zusammen. Einmal.
Nein, Matthias muss noch seinen Lieblingswein sagen.
Hat er schon gesagt, die Box.
Echt? Achso, die Back in the Box, ja. Also auch den Sauvignon, okay, super, perfekt, sorry.
Back in the Box. So.
Zum Wohl, vielen Dank für den Besuch.
Ich muss hier noch, was? Das ist, also diese Korken, das ist nicht mein Ding, muss ich sagen.
Also, nee, nicht mein Ding.
Matthias, habt ihr denn, wieso hat eigentlich der Primitivo keinen Schraubverschluss? Ist der deutsche Markt noch nicht so weit, beim Rotwein auch einen Schrauber zu machen?
Keine Ahnung. Das kommt
oder die Italiener machen das nicht so gern, ne?
Beim Roten ist es immer noch seltener als beim Weißen.
Ja.
Stimmt. Das stimmt, ich habe noch nie einen Rotwein. Oh, aber Axel spielt jetzt mit dieser neuen Kamera. Für alle, die das auf YouTube sehen wollen, Wahnsinn.
Die Kamera steht vor meinem Schreibtisch und auf dem Schreibtisch ist der Computer und das ist ein für die Kamera ein 24mm Objektiv und ich bin einfach zu nah dran.
Sehr gut. Michael, wie haben wir beim nächsten Mal? Die Gemeinde munkelt, wir haben einen super, super, super Gast demnächst. Einen sehr, sehr prominenten, sehr, sehr lustigen Menschen. Kannst du schon mehr dazu sagen? Nein.
Nee, tatsächlich noch nicht. Möchte ich auch noch gar nicht. Aber wir sind kurz davor, uns einig zu werden, dass Atze Schröder will zu uns kommen. Tatsächlich, er möchte zu uns kommen.
Atze Schröder.
Atze Schröder. Und wir sind dabei, wir wollen auch im November an einem Freitagabend unseren zweiten Live-Podcast machen. Wir werden jetzt den Termin definieren nächste Woche und dann auch natürlich bei uns promoten und dazu sagen.
Mit Atze Schröder dann? Ist das dann
mit Atze Schröder? Nee, mit Atze Schröder. Nee. Atze Schröder, die machen ein Projekt mit einem Freund von mir, die das Geld wächst auf den Bäumen unterstützen.
Ah, schön.
Das ist und da ist Atze auch dafür zu haben und von daher eine coole Geschichte. Und er wird auch, glaube ich, sein Gesicht hergeben für einen Wein und den müssen wir natürlich probieren und es wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein Grauburgunder sein und den müssen wir natürlich genauso sorgfältig behandeln wie den der Familie Winter. Und wir haben Jochen 30 Acker kommt auf jeden Fall noch im Herbst, ein sehr bekannter Winzer aus Rheinhessen auch, der schon uns zugesagt hat. Aktuell ist halt so jetzt, wenn wir das ausstrahlen, ist Mitte Oktober, da sind die ersten Riesling-Winzer fertig mit der Ernte. Viele sind noch mittendrin, einige in Österreich haben gerade erst angefangen dann. Von daher ist die Zeit jetzt schwer, wirklich auch Winzer, gar nicht so einfach Winzer zu bekommen. Ja, Matthias?
Frag doch mal meinen Schwager, Graf Plettenberg. Der ist mit meiner Schwester verheiratet, der Schloss Womacht. Das ist ein tolles Haus, was die machen.
Das ist sehr toll. Die sind, die machen ja wirklich tolle Sekte. Also man könnte auch so ein Event rein nur mit Sekt machen. Sehr gerne, Matthias, spreche ich dich nochmal an.
Und Anton Börner hat sich ja angeboten, mit der diese sensationellen Rotweine, ich habe die jetzt ein, zwei Mal probiert, in der Nähe von Romacht.
Genau, aus dem Latium. Deutscher Unternehmer auch, der Omina Romana heißt das Weingut, der wird auf jeden Fall auch kommen. Und wir haben noch ein paar andere lustige Sachen in der Pipeline, aber ich hoffe vor allem, dass dieses Live-Event funktionieren wird, weil ich da heute auch einen Wein probiert habe, der unter 6 Euro kostet und den ich wirklich gut fand. Und das bin ich dann gespannt auch. Das ist eigentlich immer diese ständige Suche, etwas zu finden, was du jeden Tag aufmachen kannst, ohne dass es wehtut, mit der Gefahr, dass du wirklich jeden Tag das aufmachst und dir eine Flasche reinpfeifst, was auch nicht gesund sein kann. Ne? Von daher ist immer so ein Hin und Her.
Ihr Lieben, aufs Leben, oder?
Ja, aufs Leben. Vielen Dank, Matthias.
Vielen Dank.
Wenn ihr Lust habt, Ende des Monats können wir mal, ich habe ja noch ein Restaurant noch, und das ist ein österreichisches, deswegen Michael, vielleicht ist das für mich interessant, der kocht super gut.
Wenn ihr Lust habt, gehen wir. Welches Restaurant hast du denn überhaupt, das jetzt so oft davon...
Davos, in Ostdorf, unterm Dach, ein sehr großer ausgebauter Dachboden, 150 Plätze haben wir da oben und Garten auch nochmal 150.
Wow.
Kommen wir mit 300 Leuten aktuell, kein Problem.
Also das ist für Michael echt gut.
Ja, super. Coole Geschichte.
Vielen Dank. Ihr Lieben,
vielen Dank.
Aufs Leben. Vielen Dank.
Aufs Leben.
Ein Podcast von Funke.